Die Sinnsucher. Ein Psychiater und ein Philosoph im Gespräch. Raphael Bonelli und Markus Fahlefeld sind die Sinnsucher.
Ich begrüße den Wiener Psychiater Raphael Bonelli. Hallo, Herr Bonelli.
Hallo, lieber Herr Fahlefeld oder Fahlefeld.
Das Spiel wieder. Wie gesagt, das Sie sind Spiel. Frei zu sagen, was Sie wollen.
Sag einmal, Ihre Freundin, die da vor mehreren Folgen gesagt hat, der Bonelli ist so stoisch und lässt sich alles gefallen oder so irgendwie. Sieht die das noch immer so oder haben Sie nicht mehr mit der geredet?
Mit der habe ich nicht mehr geredet, zumindest nicht über ihren, wie sagt man, über ihr stoisches Verhalten. Sie meinte übrigens, der lässt sich nicht alles gefallen, meinte sie gar nicht, sondern sie bleiben in so einer ruhigen Haltung, während ich so ein bisschen Druck mache. Das war so in den ersten Folgen, so kam es ihr vor. Und ich habe auch da gemerkt, dass ich halt so eine Rolle als Moderator eingenommen habe, was ich glücklicherweise ja gar nicht muss.
Ja, wir haben uns entwickelt.
Wir haben uns wirklich entwickelt, ja. Und einer unserer Entwicklungsschritte ist ja, dass wir uns abwechselnd immer ein Thema geben, sei es spontan oder wir besprechen es vorher. Wobei, und das sage ich für die Zuhörer, wir viel seltener uns absprechen in den Themen, als vielmehr sie spontan vorgeben, also sie für den anderen eine Überraschung sind. Das gehört, glaube ich, mit zur Spannung unseres Formats dazu. Das gehört auch für die Spannung von uns beiden dazu, Herr Bonelli. Und heute bin ja ich dran und ich darf ein Thema vorschlagen und das habe ich mit Ihnen nicht abgesprochen. Und es gibt ein Thema, das mich seit einigen Wochen wirklich umtreibt, gebe ich offen zu. Es ist nicht politisch, es ist auch nicht philosophisch im klassischen Sinne, sondern es ist ein erkenntnispraktisches Problem. Und gerade Sie als Neurowissenschaftler, der sich mit dem Gehirn auskennt, natürlich auch mit der Sprache, Sie sind sozusagen jetzt mein erster Sparringspartner in dieser Frage, weil, und das geht dann ganz zurück an den Anfang, noch bevor wir auch das erste Gespräch geführt haben, haben wir ja miteinander telefoniert. Ich schilderte Ihnen, dass ich inzwischen Großvater geworden sei.
Ja.
Und Sie sagten oder fragten dann, hat sich dadurch etwas für Sie verändert? Und ich musste verneinen, weil ich eben zwar gerade frisch Großvater geworden war, aber das Kindchen noch nicht gesehen hatte, meine Tochter noch nicht gesehen hatte und so weiter. Und dann war ich einige Tage oder ja vielleicht zwei Wochen später dann unten bei meiner Tochter, ihrem Mann, und habe eben das Kindelein angebetet. Ja, wie soll ich es formulieren? Das ist ja, meine Frau und ich sind da runtergefahren zum Kindelein anbeten. Das war so unser Wallfahrtsweg.
Aber dann sind Sie natürlich die heiligen Könige.
Das will ich nicht sagen, aber...
Oder die Hirten. Oder
genau,
die Hirten.
Genau, lieber die Hirten, finde ich schöner. Ja, das gut. Armutswissen. Und da ist etwas passiert und das habe ich in dem Moment gar nicht so stark wahrgenommen. Natürlich hatte ich das Kindelein dann auf dem Arm und es war ganz süß, es ist ein Junge geworden, gesund und meine Tochter war glücklich, der Mann war glücklich. Und es war ein ganz schöner Moment und ich habe natürlich auch eine Freudenträne verdrückt, so ganz normal in Anführungsstrichen. Ich habe es erst so 2-3 Tage später gemerkt, dass dieses Enkelkind auf dem Arm zu halten mich viel massiver verändert hat als noch die Geburt meiner eigenen Kinder. Vor allen Dingen, das ist für mich wichtig, das vorauszuschicken, es war nicht vorauszusehen für mich. Ich habe es mir auch nicht vorgestellt oder es erwartet oder irgendetwas. Ich ging da sehr naiv, so ein bisschen parsivalisch im Sinne von der Tumbe Thor, der einfach raus in die Welt geht. Und 2-3 Tage später hatte ich dann auf einmal ein Wissen. Gar keine Erkenntnis im klassischen Sinne, aber ich war auf einmal wie in einem Gefühlsstrom drin. Und ich kenne das von manchen ganz wichtigen Erkenntnissen, die ich im Leben habe. Und die will ich Ihnen ganz kurz schildern. Und ich nenne es mal das vorsprachliche Wissen. Im Sinne von, dass ich dafür keine Sprache habe. Deswegen stotter ich jetzt auch so ein bisschen. Weil die Sprache das auch gleich als irgendwie so eine Erkenntnis ummantelt oder darstellt und das wäre dann viel zu laut oder fast grob. Und zwar, ich hatte dieses Kindlein auf dem Arm und auf einmal, so 2-3 Tage später, kam ich in dieses Bewusstsein hinein, es geht weiter. Ich glaube, das ist etwas, das ich nicht jeden Tag habe oder ganz selten habe, dieses wirklich ganz tiefe Wissen, es geht weiter und alles ist gut. das ist nicht wirklich eine große Erkenntnis im Sinne von ein philosophisches Problem gelöst oder so, aber es ist eine ganz tiefe Erkenntnis gewesen, die mich viel mehr beeindruckt hat als alle Vernunfterkenntnis, die ich kenne. Und wie gesagt, das ist auch nicht das erste Mal. Ich weiß, dass ich auf sowas sehr stark reagiere. Ich nenne es deswegen vorsprachliches Wissen. Eine vorsprachliche Erkenntnis, für die man vielleicht gar keine Sprache hat, für die man vielleicht auch gar keine Sprache kennt und die trotzdem, und das ist für mich das Entscheidende, viel lebensentscheidender ist als viele andere Erkenntnisse, die aus der Sprache herrühren und für die man Sprache hat, die in einem Sprachduktus entstanden sind. Können Sie damit was anfangen, Herr Bonelli?
Also damit kann ich viel anfangen, aber ich habe zuerst eine Verständnisfrage. Sie sagten, es war nicht das erste Mal, aber,
ja,
aber irgendwie habe ich verstanden, dass dieses intensive Gefühl, dass es geht weiter und alles ist gut, dass das doch irgendwie das erste Mal ist. Also ich kann das jetzt nicht richtig deuten, es war nicht das erste Mal.
Ja, das ist ein guter Punkt. Das erste Mal, ich will das jetzt gar nicht auf einen Dreischritt hochschrauben, aber es gibt noch einen dritten Teil dieser Erkenntnis oder dieses Wissens. Ich trete jetzt selbst ein in die Todeszone. Das klingt jetzt so pathetisch, sondern einfach, ich darf jetzt auch gehen. Und dieses Erlebnis, das ist mit meinem eigenen Tod auch zu tun hat, also ich sozusagen jetzt im dritten Lebensabschnitt bin und alles gut ist und es geht weiter auch ohne mich. Das, glaube ich, ist die Erkenntnis, die, und deswegen sage ich, ich kannte es schon, ich habe, als ich das erste Mal gefastet habe, ist auch schon lange her, ich kenne, dass ich eine bestimmte Grundangst habe, die mich nicht besessen gemacht hat, aber die ich ab und an aufscheinen spürte. Und das ist eine ganz merkwürdige Angst, eine ganz archaische Angst, die lautet eigentlich, oh, wenn ich nicht genug Geld verdiene, verhungere ich. Und beim ersten Fasten wusste ich, ich kann meinen Tod selbst entscheiden, indem ich mich selbst einfach verhungern lasse. Das meine ich jetzt aber nicht böse oder schlecht oder so, sondern ich wusste auf einmal, dass selbst wenn ich alt werde und gebrechlich, ich hoffentlich den Punkt haben kann, dass ich selbst entscheiden kann, so jetzt reicht es, jetzt höre ich auf zu essen und zu trinken, weil ich das Fasten als so wunderschön erlebt habe. Und meine Frau hat mich gezwungen, indem sie sagte, so, jetzt gehst du wieder zurück ins Leben, ich will hier nicht so jemanden haben, der hier monatelang fastet. Ich habe dann nach 3 Wochen auch aufgehört, das war wirklich Nullfasten, aber ich hätte weitermachen können, ich hätte vergehen können, sagen wir so. Das heißt, und das ist für mich so ein bisschen das, worauf ich hinaus will, das heißt, diese wichtigen Erkenntnisse haben immer auch mit dem eigenen Sterben, Absterben, Tod zu tun. Und diese Angst zu verhungern, also die kenne ich schon länger, das ist aber wie gesagt so eine ganz diffuse Angst, die habe ich lange auf meine eher bürgerliche Erziehung geschoben, eben dass mir beigebracht wurde, ich muss Geld verdienen, damit ich nicht verhungere, ich muss irgendwie immer dafür sorgen, dass es mir materiell gut geht. Ich habe während des Fastens jedoch festgestellt, dass diese Angst zu verhungern eine wirklich ganz tiefe inkarnatorische Angst ist. Also im Sinne von, dass sie zu mir und meinem Menschsein und meinem Leiblichsein dazugehört. Und diese Angst ist während des Fastens verschwunden. Das waren wirklich 3, 4, 5 Tage, wo ich merkte, diese Angst verschwindet. Das Schöne am Fasten war, dass sie nicht wiederkam. Also ich faste seitdem jedes Jahr und kann mich sehr intensiv jetzt mit dem Fasten beschäftigen. Aber diese Angst ist nicht wiedergekommen und mein ganzes Leben ist nicht mehr durchzogen. Das klingt wiederum jetzt viel zu grob, sondern mein ganzes Leben kennt diese Angst nicht mehr und ist dadurch freier geworden. Gleichzeitig habe ich mit dem Fasten aber eben auch etwas erlebt, das mit dieser Todeszone zu tun hat, weil ich spürte während des Fastens, dass ich durchaus Freude daran haben könnte, jetzt zu vergehen. Ich will gar nicht sagen zu sterben, aber zumindest nicht wieder anzufangen zu essen. Und
ja, also damit kann ich viel anfangen. Das ist ja das, was ich in meinem Buch als die Generativität beschrieben habe. Das ist ja in der Psychoanalyse eine Tradition, dass die Generativität, dass dieses generative Denken, das Denken in Generationen, dass das den Menschen ausmacht. Und sie haben halt jetzt, sie haben den nächsten Sprung geschafft, den ich ja noch nicht geschafft habe. Also sie sind ja vom Vater zum Großvater geworden. Und weil Sie so schön das autobiografisch aufgezogen haben, würde ich auch gerne eine autobiografische Geschichte erzählen, wobei autobiografisch relativ ist, weil ich erzähle sie nicht von mir, sondern von meinem Vater. Wie mein Vater sein erstes Enkel bekommen hat von meiner Schwester, aber die war da sehr schnell, war er schockiert. Und wir haben das alle beobachtet, er war ungefähr 50 und er hat dieses Kind, also ich hoffe, ich sage da jetzt nichts Falsches, aber in meiner Erinnerung ein halbes Jahr nicht berührt. Er ist um es herum gekreist, wie der Kater um den Brei, hat es angeschaut, skeptisch, vielleicht sogar ängstlich und hat sich lang nicht getraut in der Zwischenzeit. Das ist sehr, sehr lang schon her. Sind die gut befreundet miteinander und die haben ein sehr inniges Verhältnis, aber er hat sich... Also dieser Sprung vom Vater zum Großvater, ich glaube, bei ihm ist auch das genau dasselbe abgegangen, was bei Ihnen abgegangen ist, nur unter negativen Vorzeichen, weil mein Großvater ja kurz nach meiner Geburt gestorben ist. Nicht? Also mein Vater war sehr jung und hat sehr jung uns bekommen, also mich als Erster, ich bin der Erstgeborene. Und danach hat mein Großvater sofort die Krebsdiagnose bekommen. Er war Arzt und ist dann gestorben, wie er 51 war. Also ungefähr das Alter, wo mein Vater Großvater geworden ist. Da hat er dem Tod wirklich, zumindest subjektiv, in die Augen geschaut. Also so haben wir Kinder das immer interpretiert. Wir haben das jetzt nicht lang und breit mit ihm diskutiert, weil er dafür nicht der Typ ist, einfach. Aber also wie soll ich sagen, deswegen verstehe ich das, weil ich das oft beobachtet habe, diese Ambivalenz, die er hatte, immer wieder hin zum Kind, aber dann doch nicht angreifen und nicht halten und so. Ich meine, er hat in der Zwischenzeit 21 Enkel und es geht ihm nach wie vor gut und er ist über 80 und er berührt jetzt auch die Enkel ohne Schwierigkeiten, weil mein Großvater hatte am Ende dann, also das hat er nicht erlebt, aber 26 Enkel und mein Vater ist immerhin schon bei 21, also ist auch schon, und er ist jetzt 82 und glaube ich hat jetzt noch eine andere Ebene, aber dieses Eintreten in die Todeszone, ich darf gehen, dritter Lebensabschnitt, nämlich der Lebensabschnitt des Absterbens, wie man früher im Vater Unser hat man ja Absterben gesagt, nicht Tod, sondern Absterben. Also das verstehe ich wirklich, das verstehe ich wirklich gut, das kann ich nachvollziehen. Es ist ja gewissermaßen schon ein bisschen so, wenn man Kinder bekommt. Na, meistens bekommt man die Kinder so jung, dass man nicht an Sterben denkt. Aber eigentlich ist ja das die Basis und der Schritt für das Weitere. Ne?
Ja, wobei das bei den Kindern, also die beiden Kinder, die ich habe, das Erlebnis, als die Geburt dann stattgefunden hatte, war viel überwältigender. Das war lauter. Ich will auch gar nicht sagen, dass ich dafür Sprache hatte, aber das Gefühl war überwältigend.
Bei der Geburt?
Genau, bei der Geburt. Ja, und auch danach, auch die erste Geburt, wie die war, also von meiner Tochter, das war so eine Hausgeburt und die zweite war ein bisschen komplizierter und so. Also das war alles so dann auch anstrengend einfach. Natürlich auch immer dann an die Frau zu denken und sich darum zu kümmern. Und jetzt mit dem Enkel war es wie so, ich hatte Freiheit und es war wie so eine Freiheitserkenntnis.
Klar. Also natürlich bei den Geburten der eigenen Kinder ist man ja, Das ist ja was ganz, also ist schon was anderes. Aber das, was Sie da sagen, habe ich natürlich nicht bei meinen Kindern miterlebt, weil ich noch nicht Großvater bin, aber bei meiner Schwester. Da ich vier Schwestern habe, ist das jetzt Gott sei Dank noch nicht eindeutig, aber die lang einen Partner, einen Mann gesucht hat und dann auch Gott sei Dank einen tollen gefunden hat und dann relativ spät Mutter geworden ist. Und wir haben uns alle über dieses Kind so gefreut. Es ist jetzt nicht dasselbe wie Großvater sein, da war ich ja nur Onkel, aber das war Fleisch von meinem Fleisch und doch habe ich nichts dazu beigetragen. Und irgendwie, also ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, dass sie sagen, dass die Freude anders war, weil sie halt nicht direkt dran waren. Also irgendwie, glaube ich, bei der Geburt der Enkel bemerkt man, okay, das läuft jetzt ohne mich weiter. Nicht? Also das ist jetzt irgendwie... Sie haben die Staffel ja jetzt zweimal weitergegeben. Also Sie haben die Staffel weitergegeben, aber diese Staffel wurde auch schon weitergegeben.
Genau.
Dieses Geschenk des Lebens. Aber irgendwie haben Sie damit eine freundliche Nähe zum Tod entwickelt. Ne?
Genau.
Dieses eine Freundschaft mit dem Tod.
Ja.
Das verstehe ich. Das ist natürlich ein, das ist epochal. Das ist eine neue Epoche. Die Alten haben ja die Zeiten rechnen in Generationen gemacht. Im Alten Testament rechnet man in Generationen. Also X war der Vater von Y, der war der Vater von Z und so weiter. Und deswegen ist das die Zeitenrechnung, die uns nahe liegt, ist die Zeitenrechnung der Geburt einer neuen Generation. Und das haben sie erlebt. Und ja, ich finde auch, ich glaube auch, weil ich habe es noch nicht erlebt, ist, dass der Tod der Eltern so ein existenzielles Ereignis ist, wo man weiß, okay, jetzt ist man der Nächste, nicht? Also irgendwie, das kann natürlich auch sehr schockierend sein, aber hat auch irgendwie was, wie soll ich sagen, friedlich Natürliches, wenn ich das so sagen darf.
Ja, meine beiden Eltern sind tot. Das Erlebnis war anders. Es hatte mich nicht so angefasst, interessanterweise, wie das von meinem Enkel. Ich weiß, dass der Tod meiner Mutter eigentlich ein recht schöner Tod war und das auch ein sehr nahes Auseinandergehen, sage ich jetzt mal, war. Ich selbst habe das gar nicht aber als erlebt, als hätte das was mit mir zu tun. Außer, dass ich dann, um es mal so auf den Punkt zu bringen, jetzt wirklich, meine Mutter ist nach meinem Vater gestorben, ganz alleine bin auf der Welt. Das klingt aber jetzt auch wieder so pathetisch, so heldenhaft oder vielleicht auch erschüttert oder so. Das war es gar nicht. Es war eher so ein leises Gefühl von so, jetzt ist das Alte vergangen und ich bin der, der noch übrig bleibt. Und bin aber allein. So, das war ein ganz schönes Erlebnis, neben der Trauer. Aber jetzt, wie gesagt, das Gefühl des eigenen Todes. Und ich will darauf auch nochmal erkenntnistheoretisch zu sprechen kommen. Das ist mir nicht ganz unwichtig, weil ich bin natürlich daran auch interessiert an solchen Sachen und gebe offen zu, dass alle Dinge, die mich in meinem Leben geprägt haben, immer aus dieser Art Erkenntnissen kamen. Alles andere ist gedacht, nachgedacht, formuliert, klingt gut, vielleicht ein bisschen eitel. Aber es gibt diese Erlebnisse, die auf eine bestimmte Art tief gehen und trotzdem, jetzt, das ist für mich das Entscheidende, Erkenntnisse sind, sogar Wissen, das wirklich gelebtes Wissen ist und nicht einfach nur gedachtes Wissen. Also da gibt es nochmal so eine Abstufung. Ich selbst, das ist natürlich meine Neigung, ich bin vielleicht leicht mystisch, habe diesem Wissen gegenüber eine größere Achtung, einen größeren Respekt und ich glaube, ich schätze es höher als dieses Vernunftwissen, bin aber immer gleichzeitig auch völlig überrascht, wenn es dann eintritt, weil ich es nicht vorbereiten kann. Ich kann es nicht sozusagen erzwingen oder so und bin immer selbst dann so ein bisschen, sag mal, Boden unter den Füßen weg. Das meine ich aber, klingt wieder so negativ, das ist es gar nicht, weil ich glaube, diese Erkenntnis oder dieses Wissen, diese Ströme haben etwas mit dem Tod zu tun. Und das ist so ähnlich wie das Leben. Für weder das Leben noch den Tod haben wir Worte. Nach dem Erlebnis habe ich dann gedacht, eigentlich dafür braucht es die Poesie. Dafür braucht es eben nicht die Philosophie, sondern dafür gibt es die große Kunst. Und seitdem lese ich wieder Gedichte von Paul Celan zum Beispiel und versuche diesem eigenen Todeserleben nachzuspüren und spüre, dass es viel synchroner oder kongruenter ist mit meinem Erleben als philosophische Werke darüber.
Also Sie sprechen von vorsprachlichem Wissen. Das gefällt mir sehr gut.
Genau. Ja.
Auch in mein Denksystem hinein, weil für mich ohnehin die Sprache nach der Wahrnehmung kommt. Also zuerst kommt die Wahrnehmung, dann die Reflexion. Und in der Reflexion versuche ich, meine Erfahrung zu kategorisieren und zu benennen. Und da ringe ich nach Worten und am Ende habe ich Worte. Dann kann ich dieses vorsprachliche Wissen auch formulieren. Aber zuerst ist das Wissen da, sozusagen die intuitive Erkenntnis. Und davon unterscheidet sich die Schlussfolgerung, was wir meistens machen. Also wir gehen von Dingen aus, die wir eben wissen und schlussfolgern dann. Und dann denken wir mehr in Worten.
Genau,
und das, was
ja.
Sie hier beschreiben, ist eine, das ist ja eine archaische Erfahrung, nicht? Großvater werden und auch Vater werden oder Onkel werden. Aber besonders Großvater ist eine archaische Erfahrung. Das ist, ich meine, das sind Sie auch nicht der Erste, der es erlebt hat. Also ich glaube auch schon, dass es dafür Worte gibt. Ich will Ihnen ja nicht nahe treten.
Nein, ganz im Gegenteil, das ist ja das Entscheidende. Ja. Es ist so wenig singulär. Mhm. Und das ist vielleicht auch das, was mich so, ich will nicht sagen am meisten, aber zumindest auch irritiert. Es ist so wenig singulär. Sie haben ja gerade von generativem Wissen gesprochen. Das scheint ja jeder zu kennen. Und auf einmal ereilt es mich. Also wissen Sie, das hat überhaupt nichts Individuelles im Sinne von, das ist eine Erkenntnis, auf die ich stolz bin. Und trotzdem ist es auf einmal ein Wissen, das mich in einen Strom hineinbringt, den ich vorher nicht kannte.
Es ist natürlich eine Erfahrung, die viele machen, aber ich finde schon, dass Sie sehr individuell auf diese Erfahrung reagiert haben oder reagieren. Und das, was wir heute miteinander besprechen, das kann man nicht mit jedem Neo-Großvater besprechen, sondern das hat schon sehr viel mit Ihnen als Person zu tun und mit Ihrer Art zu denken und zu beobachten und wahrzunehmen. Und das ist auch was sehr Reizvolles. Und für mich, ich lese daraus auch eine existenzielle Bescheidenheit oder eine existenzielle Demut. Demut heißt ja eigentlich, sich so sehen, wie es der Wirklichkeit entspricht. Und in dem Maß, in dem es Nachkommen gibt, können wir ja auch leichter gehen irgendwann einmal.
Ja, absolut. Das ist definitiv, wie gesagt, dieser Strom, den ich meine, in dem ich so auf einmal drinstecke. Und es hat sich nicht verringert. Also 2-3 Tage später, nachdem ich das Kindlein auf dem Arm hatte, habe ich das dann erlebt. Das war wie so eine ganz leise anrollende Welle. Es ist nicht schwächer geworden. Ganz im Gegenteil. Ich kann, wenn ich es aufrufe, ganz tief da drin empfinden. Das ist ein ganz merkwürdiges Phänomen.
Aber ist das jetzt Ihr erster Enkel? Ich habe jetzt irgendwie wahrgenommen, das war der erste Enkel. Das aber wie viele Stück haben Sie jetzt insgesamt? Wie viele Enkel?
Ich habe nur einen Enkel. Das ist der erste Enkel.
Ah, das ist dieser. Dieser erste. Dann habe ich irgendwas falsch verstanden. Okay. Also mir gefällt der Gedanke, dass wir irgendwann mal, also dass es ohne uns auch geht. Ich kann noch eine andere Erfahrung beitragen, die mich eigentlich, wie soll ich sagen, erschüttert, ist das falsche Wort, berührt hat, nämlich ein väterlicher Freund von mir, der mich eigentlich mein ganzes Leben begleitet hat, ist mit 82 gestorben jetzt. Und ich saß dann noch lange vor seiner aufgebahrten Leiche und habe sein zufriedenes Gesicht gesehen. Ich habe noch am Vortag, ein paar Stunden vor seinem Tod, habe ich ihm geschrieben, wie geht's dir? Und er hat zurückgeschrieben, du kannst mich gerne noch einmal besuchen. Und 5 Stunden später war er tot. Also ich habe es nicht mehr geschafft, aber immerhin waren wir noch in Kontakt miteinander. Also der hat mich auch geprägt, muss ich sagen, denkerisch, das intellektuell. Also das war schon auch ein existenzielles Ereignis für mich, weil mir klar war, okay, jetzt bin ich einfach ganz dran. Also jetzt bin ich in der ersten Reihe, nicht? Das ist irgendwie so wie, ich weiß nicht, bei den früheren Schlachten, heutzutage macht man Krieg ja ganz anders, aber bei den früheren Schlachten war man irgendwann in der ersten Reihe und dann war man bald nicht mehr.
Hat man es abbekommen.
Genau. Und irgendwie habe ich das jetzt verstanden, also den kann ich nicht mehr fragen. Ich habe den immer wieder um Rat gefragt, also ja, bis zuletzt eigentlich, habe mit ihm Sachen durchbesprochen. Ich liebe das Reflektieren mit alten, erfahrenen, weißen, ich sage jetzt weißen im Spaß, weisen Männern. Das war sehr Schönes und den habe ich jetzt einfach nicht mehr, also den kann ich nicht mehr fragen. Dafür werde ich öfter selber gefragt, aber ich kann ja nicht mehr fragen. Also irgendwie, wow, das ist jetzt nicht, das ist natürlich nicht genau dasselbe. Und es war aber auch nicht traurig, sondern es hat gepasst, weil er in den letzten Wochen und Monaten schon ordentlich abgebaut hat und war auch nicht mehr so in seinem Saft und in seiner Kraft, wie ich ihn kenne und wie er jahrzehntelang war. Und ich war dann fast traurig, als dieses Totenbildchen da, dass ihn das so alt und krank und kraftlos zeigt. Ich hätte da eher eins genommen, wo er eben noch so kraftstrotzend war und diese Lebenskraft ausgestrahlt hat. Aber gut, das habe ich nicht zu entscheiden. Aber das ist ja eigentlich ganz was anderes. Das ist ja Lebensanfang und Lebensende. Aber ich verbinde das irgendwie mit diesem Zeichen, irgendwann ist Schluss. Also unser Leben ist endlich. Irgendwann ist auch unser Lebenswerk zu Ende, dann ist es aus Dann stellt man sich vielleicht noch die Frage, wie Gunnar Kaiser, ich weiß nicht, ob Sie den kennen,
ist natürlich.
Ein toller, junger Philosoph, genau. Mit dem ich freundlich im Kontakt war und der die Frage stellte dann am Ende seines Lebens, habe ich genug getan, was nicht nur mich, sondern, glaube ich, viele tausende Menschen sehr bewegt hat, diese Frage, habe ich genug getan? Da gab es auch dann Antwortvideos von einigen, unter anderem von mir, über diese Frage, aber ich glaube, da stellt man sich dann eben auch, habe ich genug getan? Und ich glaube, das war für Sie ein bisschen spürbar, dieses Zeitliche, nicht? Also Sie sind irgendwann auf die Welt gekommen, dann sind Sie halt herangereift, sind erwachsen geworden, haben eine Familie gegründet, haben Ihre Tochter bekommen und das geht weiter und Sie treten einfach zurück, so wie Sie es eh sagen. Ich trete ein in die Todeszone, ich darf gehen.
Genau.
Aber das sagen Sie so friedlich, dass es schön ist. Jetzt sind wir wieder beim Schönen übrigens. Also ich finde das schön, wie Sie das sagen. Ja. Wissen Sie, also ich denke auch immer wieder an den Tod und ich bin ja eher älter Vater geworden und ich denke mir immer, ich mache dem jetzt eine schöne Erinnerung an seinen Vater. Bei mir gibt es jetzt praktisch keinen Vortrag mehr, wo ich nicht mit einem der Jungs oder mit mehreren aufkreuze. Den nehme ich mit. Die Absicht dahinter ist, ich schenke ihm entweder dem einen eine exklusive Vaterzeit oder den dreien ein Abenteuer mit dem Papa, dass sie das noch haben, wenn ich nicht mehr bin. Aber ich denke schon auch nach daran, dass ich nicht mehr bin. Und das ist für mich auch nicht besonders schmerzhaft, sondern das ist ja natürlich ein biologisches Faktum. Und ich habe meiner Frau natürlich versprechen müssen, dass ich 100 werde. Und das kriege ich natürlich hin, aber... Aber irgendwann werde ich dann doch gehen, ne? Und dann haben die das noch, diese schöne Erinnerung, weil es ist erstaunlich, was Menschen, auch ältere Menschen, noch erzählen von ihren Eltern,
ja.
Positives oder Negatives. Und irgendwie, finde ich, ist das ein wichtiges Geschenk, dass man ihnen schöne Erinnerungen schenkt, wobei, ich meine, was sie dann am Ende erinnern, hat man eh nicht in der Hand.
Ja, ich glaube vor allen Dingen, dass es über den Tod hinaus etwas gibt. Also Nietzsche hat es mal formuliert, ich werde posthum geboren. Und Nietzsches ganze Berühmtheit, er ist ja dann zum Ende erstmal sehr verwirrt gewesen. Und als er starb, noch im gleichen Jahr, begann seine Bestseller-Karriere als Philosoph. Nicht vorher. Bis dahin war er völlig unbekannt. Und er schrieb in seinen, ich weiß nicht, ob es ein Buch war oder in seinen Briefen, ich werde posthum geboren. Und das ist ein Phänomen übrigens, das ich jetzt aus meiner eigenen Betrachtung, jetzt nicht auf mein Leben bezogen, aber ich hatte schon mal Joseph Beuys erwähnt. Ich bin kein Fan von Joseph Beuys, das ist völlig übertrieben. Ich habe ihn aber als Jugendlicher aufgesucht. Ich war da so 15, 16 und war sehr enttäuscht von ihm, weil er, glaube ich, an dem Tag vielleicht einen schlechten Tag hatte oder ich nicht gut drauf war oder irgendwas. Auf jeden Fall dachte ich, oh, ist ein... Ich weiß gar nicht, was ich gedacht habe, eben eine Enttäuschung. Und ich habe erst nach seinem Tod wieder zu Beuys gefunden. Interessanterweise, weil ich seine letzte Rede dann gelesen habe, die er wirklich wenige Tage vor seinem Ableben gehalten hat. Und diese Rede hielt Joseph Beuys anlässlich der Verleihung des Lehmbruck-Preises an ihn. Und er hielt sie dann eben über Lehmbruck, den großen Skulpteur, der ihn wohl viel mehr beeindruckt hatte, als das bis dahin bekannt war. Und 10 Tage später war Joseph Beuys dann tot. Es gibt, glaube ich, und das ist auch ein Phänomen, das hat etwas mit, vielleicht mit einem feinen Gefühl zu tun. Man lebt auch nach dem Tod weiter, vielleicht sogar anders, vielleicht sogar besser oder echter. Die Erinnerung ist das eine, aber wir Menschen werden auch durch das Ableben befreit. Im Sinne von, Novalis hat es, glaube ich, mal formuliert, ein schöner Satz, der ist schon uralt, aber ich finde ihn einfach toll. Wird ein Mensch geboren, stirbt ein Geist. Stirbt ein Mensch, wird ein Geist geboren. Das heißt, in dem Moment, wo wir uns entleiben, wo wir sozusagen aus der sterblichen Hülle heraustreten, wird etwas Neues geboren, das mit unserem Leben sicherlich zu tun hat, aber eben dann doch anders ist, in einem anderen Aggregatzustand. Und ich glaube, dass wir Menschen auch dazu einen Zugang haben können, zu dem, was dann eben posthum passiert mit der Seele des Menschen. Aber das ist jetzt ein ganz eigenes Thema. Das wäre jetzt sozusagen spekulatives Philosophie. Ich will nochmal zurück auf die Sache der vorsprachlichen Philosophie oder der vorsprachlichen Erkenntnis. Sie sagten, Sie können damit sehr gut was anfangen.
Mhm.
Das fand ich sehr beruhigend, weil Sie als Wissenschaftler, und ich weiß, dass meines Erachtens sogar die Philosophie, die moderne, gerade die postmoderne Philosophie, am meisten darunter krankt, dass alles von der Sprache ausgeht. Die gesamte moderne Philosophie, eigentlich seit Ludwig Wittgenstein, ist Sprachphilosophie. Und ich halte es für einen Riesenfehler, weil die Sprache ist ein ungeheures Instrument, es ist ein geistiges Gefäß und alles. Aber es ist nicht das, was ich mit dem vorsprachlichen Wissen als das wirklich entscheidende und wichtige Wissen mal kategorisiere. Die Sprache hat damit überhaupt nichts, natürlich hat sie damit zu tun, aber es ist unabhängig, dieses vorsprachliche Wissen. Und Sie haben ja gerade gesagt, ja, das finden Sie gut. Es gibt Wahrnehmungen, die gießen wir dann in Sprache. Mal eine Frage, wie sieht das die Neurowissenschaft? Weil da ist ja die Gehirnströme und Sprache und die Sprachzentren. Wie sieht das die eher materialistisch orientierte Naturwissenschaft, wenn es um solche Denk- und Sprachvorgänge im Menschen geht?
Naja, also nie ist das Wort der Anfang. Also außer, ich meine, in der Bibel schon. Am Anfang das war das Wort und das Wort war bei Gott. Wobei Wort ist eigentlich Logos und das kann jetzt viel heißen. Und,
genau, Geist.
Aber,
genau.
Oder ja, Sinn nicht, aber
genau.
Ja, ist egal. Aber lass mal das einmal beiseite. Wir müssen ja nicht immer über die Bibel reden. Aber natürlich ist in der Naturwissenschaft am Anfang die Wahrnehmung und die Wahrnehmung hat noch nichts mit Wort zu tun.
Mhm.
Zuerst sehe ich was und das Wort ist ein Konstrukt dessen, was ich versuche, also was ich sehe, und je präziser meine Worte sind, umso präziser beschreibe ich Wirklichkeit. Ich bin halt so ein trockener Naturwissenschaftler, was das betrifft, dass ich staune, dass man überhaupt so den Boden verlieren kann, dass man meint, dass die Sprache die Wirklichkeit ist, sondern die Sprache muss die Wirklichkeit abbilden. Also für mich ist dieser wunderschöne Satz von Thomas von Aquin, das ist für mich der Schlüssel, wäre das ist adäquatio intellectus et re, also die Wahrheit ist die Übereinstimmung des Verstandes mit der Sache, also mit der Wirklichkeit. Es gibt eine Wirklichkeit und die beschreibe ich mit meinem Gehirn, mit meiner Wahrnehmung, mit meinen Augen, mit meinen Ohren und was auch immer, möglichst präzise zu beschreiben. Und je präziser die Beschreibung ist, umso mehr ist das, was ich denke oder dann sage, wahr. Und je mehr ich das schlecht mache, umso mehr verzerre ich die Wirklichkeit und meine Aussage entspricht eben nicht mehr dieser Wirklichkeit. Also das ist für mich eigentlich so die Grundlage des Denkens und das ist auch die Grundlage meines Buches über Kopflos, nicht dieses Buch über das Denken. Und wenn Sie sagen, dass die Philosophie seit Wittgenstein, sagten Sie, glaube ich, von der Wirklichkeit abgehoben hat, da muss ich schmunzeln, weil wenn das Denken mit der Wirklichkeit nichts mehr zu tun hat, also dann ist es natürlich Hirngespinst, nicht? Also dann hat es halt keinen großen Realitätsbezug mehr, also wie das Wort schon sagt.
Ja, unbedingt. Also ich halte das auch wirklich gerade für den Sündenfall oder Downfall der modernen Philosophie, dass sie sich nur noch um Sprache drehen kann und meint, dass Sprache eben wirklich Wirklichkeit sei oder Wirklichkeit ersetzen kann und so weiter. Das wird auch noch zunehmen, das werden wir alles erleben durch die KI, die ja auch letztlich nur ein Sprachgenerator ist. Aber das ist nochmal was anderes. Ich will nochmal einen Dreischritt aufmachen. Ich gebe auch offen zu, dass ich mich in meiner sprachlichen Hilflosigkeit an einen guten Freund gewandt hatte, der philosophisch viel, viel gebildeter ist als ich. Und er gab mir den Hinweis, und dem bin ich noch ein bisschen nachgegangen, das fand ich sehr, sehr beruhigend, dass es diesen Dreischritt im Wissen auch gibt.
Und
das ist das empirische Wissen, das liegt so, ich sag mal, auf der Hand, sagt man. Das ist evident im Sinne von, wenn ich die Hand auf eine Herdplatte lege, dann verbrenne ich mich, wenn sie zu heiß ist. Dann gibt es das philosophische Wissen, das Vernunftwissen, wobei ich das jetzt in der Eingrenzung ein bisschen schwieriger finde, aber vielleicht kann man schon ein bisschen erahnen, es gibt eben vernünftiges Wissen. Das ist vielleicht das, was Thomas von Aquin auch meinte, in dieser Übereinstimmung zwischen Wirklichkeit und Denken. Und dann gibt es etwas, und da finde ich auch nochmal Thomas von Aquin eine ungeheuer spannende Person. Und dann gibt es das Dritte, das ist das Offenbarungswissen. Ich will jetzt nicht behaupten, wobei mein Freund mir den Hinweis gab und sagte, mach dich mal damit vertraut, ob das vielleicht, was du da erlebt hast, Offenbarungswissen ist. weil es ist etwas, das ganz tief in den Menschen eingreift, viel tiefer als Vernunft.
Richtig, ja.
Und es war ja gerade Thomas von Aquin, der die letzten Wochen seines Lebens dann eben unvollendet ließ. Ich sage das jetzt mal etwas überspitzt oder verkürzt, weil er an einem Hauptwerk saß, der Summa Theologia, und die ließ er unvollendet, weil er nichts mehr schreiben konnte und auch nichts mehr diktieren wollte, weil er eben eine Vision gehabt hatte, etwas gesehen hatte, wo er sagte, alles, was er schreibt, ist eigentlich, ich glaube, er sagt Stroh, also ja, letztlich wertlos oder zumindest nicht mehr adäquat dem, was die Wirklichkeit ist. Und weil er eben diese Inadäquatio erlebt hat, hat er nichts mehr diktiert, nichts mehr geschrieben. Das hat nicht dazu geführt, dass er geschwiegen hat. Ich dachte lange Zeit, und das erkläre ich auch gleich warum, dass Thomas von Aquin die letzten Wochen oder Monate seines Lebens gar nichts mehr gemacht habe, sondern nur noch im Schweigebeten sich befand, weil eben, als ich Philosophie studiert habe, diese materialistische Erklärungsart hochkam. Wir hatten gerade schon über Nietzsche gesprochen. Vieles der Philosophie Nietzsches sei nur erklärbar, weil er eben homosexuell war. Und bei Thomas von Aquin sagte man, Thomas von Aquin, die letzten Wochen seien eigentlich nur schweigend gewesen, weil er einen Schlaganfall hatte. Das ist diese materialistische Art, auf große Denker, große Philosophen zu schauen. Aber gerade bei Thomas von Aquin, glaube ich, ist es viel realistischer, dass er wirklich etwas gesehen hatte, was ich gerade Offenbarungswissen genannt habe, was ich aber ganz sicher nicht selbst jetzt mich mit Thomas von Aquin vergleichen will. Aber es gibt Wissen, wenn man etwas gesehen hat, wo man merkt, alles Sprechen, alles Schreiben, zumindest das Schreiben und das Diktieren, entspricht dem nicht. Und seinem Sekretär, dem Bruder Reginald von Piperno, hat er eben auch oder soll er gesagt haben, dass er etwas geschaut habe und ihm etwas offenbart wurde, weswegen er sein Werk jetzt unvollendet lassen muss.
Also das, was ich weiß, ist, dass er sagt, alles, was ich geschrieben habe, ist nichtig gegen das, was ich gerade gesehen habe. Ob er dann wirklich nichts mehr gesprochen hat, das ist mir nicht bekannt, weil das, was ich jetzt gerade erzählt habe, hätte er ja gesprochen. Ich verstehe das so, dass er danach nichts mehr geschrieben hätte. So habe ich es verstanden, aber nicht, dass er nichts mehr gesagt hat, sondern
er hat nur noch gebetet.
Dass er geschrieben, alles, was ich geschrieben habe, ist irgendwie so, also trifft die Sache sehr ungenau oder ist, genau. Also Gott ist viel größer als das, so habe ich das verstanden, aber dass er sehr wohl noch sprechen konnte. Und beten ist ja auch irgendwie sprechen. Aber ist, ich glaube, darauf kommt es Ihnen nicht an und mir auch nicht und deswegen können wir das gerne stehen lassen.
Es geht um das Offenbarungswissen, weil das klingt so gleich religiös und ich gebe offen zu, ich neige vielleicht dazu, aber ich habe keine andere Erklärung für das, was ich am Anfang geschildert habe, dass das fast eine religiöse Erfahrung ist, aber jetzt gar nicht im konfessionellen Sinne, sondern einfach in dem Erleben, was man vielleicht ein Todeserlebnis nennt, was gar kein Todeserlebnis war, weil es doch der Enkel war, der das neue Leben ist. Aber das geht ja immer Hand in Hand. Und das ist auch gar nicht die Herrlichkeit Gottes, die ich erlebt habe. Aber ich habe eine Herrlichkeit erlebt, die eben dann doch vielleicht einen Hinweis darauf gibt,
ja,
dass das wirkliche Wissen Offenbarungswissen ist.
Okay. Ich meine, das ist ein origineller Ansatz, weil normalerweise ist das Offenbarungswissen halt die Bibel zum Beispiel, solche Sachen, nicht? Oder irgendwelche Propheten oder aber trotzdem, ich kann ihnen folgen. Und finde ich mutig, dass man das jetzt Offenbarungswissen nennt, aber ich würde schon sagen, ich würde das existenzielle Erfahrung nennen, weil und es hat eben ganz viel schon, also es hat schon was Göttliches, weil man eigentlich drei Schritte zurück macht, also seine eigene, nicht Unwichtigkeit, das ist falsch, aber eben seine Wichtigkeit oder Unwichtigkeit richtig einschätzt und sich also relativiert dadurch, dass man eben seinen Enkel sieht. Und das hat auch was, doch, es hat halt was, naja, gewissermaßen Ewiges, oder? Weil es gibt natürlich also Großväter, die haben Enkel, aber keine Urenkel mehr. Also das ist aber vom Gefühl her ist es das die Weitergabe des Lebens, das total Heiliges. Insofern, ich kann damit, ich würde mal sagen, Theologen würden das jetzt nicht Offenbarung nennen, aber ich kann damit gut leben, dass sie sagen, das hat was, das ist so irgendwie für sie eine göttliche Erfahrung oder eine göttliche Offenbarung, ein Offenbarungswissen. Ja, finde ich gut. Also das, was ich vorher gemeint habe, das empirische Wissen, das entspricht ja eben dieser Wahrnehmung. Das philosophische Wissen ist das, was ich meine, durch logisches Denken und Argumentation und Schlussfolgerung eben dann konstruierend. Also das wäre ja, also das wäre dasselbe System. Das Offenbarungswissen haben Sie jetzt hinzugefügt. Und das finde ich super. Und da bin ich natürlich sehr empfänglich dafür. Für eine Art von existenzieller Gotteserfahrung, weil sie erleben sich ja als gewissermaßen, wenn man das jetzt religiös deutet, als Geschöpf, das eingereiht ist in die Reihe der Geschöpfe. Ne?
Genau, auch in einen Lebensstrom, in einen göttlichen Lebensstrom.
Lebensstrom, genau. Das finde ich gut. Das gefällt mir.
Ja. Es geht um zwei Dinge für mich da. Also, weil ich bin ja wirklich, das ist eine Sache, die mich angefasst hat. Allein schon Erkenntnis praktisch im Sinne von, was war das, was ich erlebt habe? Ich hatte Ihnen schon gesagt, ich kenne das. Also im Sinne von, es gibt die wirklich tiefen Erkenntnisse. Ich habe durch diesen Freund eben diesen Begriff Offenbarungswissen erfahren. Ich würde es eben nicht in dieses, ja, rein kirchlich im Sinne von, wenn du Offenbarungswissen haben willst, dann musst du die Bibel lesen oder dich mit den Heiligen beschäftigen. Ich glaube, dass das alles stützend ist. Im Sinne von eine bestimmte Art der Feingefühligkeit in dir sensibilisiert oder in einem Menschen sensibilisiert, um dann schließlich für das tiefe Erleben auch offen zu sein. Vielleicht ist auch die Philosophie nur ein Vorspiel sozusagen, um eine bestimmte Art der Erkenntnissensibilität zu haben, um so etwas überhaupt wahrzunehmen. Und trotzdem finde ich den Begriff Offenbarungswissen jetzt ganz unabhängig von dem, dass er so groß ist, sehr schön, weil ich eben das Phänomen kenne und glaube, dass die wirklich tiefen Erkenntnisse eben wie eine Offenbarung sich zumindest anfühlen. Sagen wir es einfach mal so. Und dann kommt etwas, und da wird es natürlich dann sehr christlich, aber ich muss gar nicht über die Bibel reden. Sie haben gesagt, lass uns nicht schon wieder über die Bibel sprechen. Aber
nein, aber ja, wir kommen dran nicht vorbei.
Natürlich nicht, weil es geht ja um den Tod.
Ja, ist auch okay.
Wissen Sie, Hegel beginnt seine Wissenschaft der Logik mit dem Nichts. Und das Nichts ist natürlich der Tod. Und es ist das große Rätsel. Und ich sage Ihnen jetzt mal etwas so ganz Blödes, aber ich habe ihn erlebt auf eine bestimmte Art. Nicht groß, auch nicht pathetisch, auch nicht heldenhaft oder so, sondern ich kenne ihn. Ich habe ihn in einem Strom drin. Er ist nicht weg. Er ist Teil von diesem Strom, den Lebensstrom, man kann ihn auch den Todesstrom nennen. Der ist Teil davon. Und es geht ja, finde ich, im Christentum, das ist ja der große Unterschied zu den hellenistischen Philosophien und dann im Umstülpungsprozess zum Christentum, vor allen Dingen natürlich auch in diesem Jahr 0 oder 33, die Angst vor dem Tod zu verlieren. Weil die Griechen hatten die Angst vor dem Tod. Das war wirklich sozusagen ein Movens vieler griechischer Philosophien. Und wenn sie keine Angst hatten, dann eben, weil das Leben sinnlos sei. Und dann trat eben Christus auf und sagte, ich bin das Leben, ich bin bei euch alle Tage, ihr müsst keine Angst haben vor dem Tod. Also ich finde das wirklich auch ein ganz tiefes christliches Motiv, ohne jetzt, das ist mir wichtig, dieses Erlebnis, was ich hatte, gleich christianisieren zu wollen. Aber ich erkenne trotzdem, dass in dem Erlebnis ein Weg in das Christentum und das Christliche ins Neue Testament hineinragt.
Ich hätte die Frage, ob dieses, nennen wir es mal Offenbarungswissen oder diese, wie soll ich sagen, existenzielle Erfahrung oder noch religiöse, vielleicht Gotteserfahrung, hat das irgendwas mit Ihnen gemacht? Also das war ja, Sie haben das schon angedeutet, nicht nur ein Moment, sondern das ist etwas, was bleibt.
Ja.
Aber sind Sie jetzt ein anderer Mensch oder
nein.
Oder hat sich jetzt also etwas Grundlegendes geändert oder haben Sie, gibt es eine neue, weiß ich nicht, Dimension oder haben Sie angefangen zu beten? Oder? Sind Sie ein besserer Mensch geworden?
Nein, nein, das ist jetzt eine ganz ungerechte Frage.
Das
ist
ungerecht?
Ich schilder Ihnen warum.
Aha.
Weil das, was es mit mir gemacht hat, ist nicht offen im Sinne von, es ist für mich auch nicht offensichtlich. Im Sinne von, ich bin ein besserer Mensch geworden, ich lebe jetzt anders, ich liebe meine Frau mehr. Aber wir haben über gütiges Denken gesprochen.
Ja.
Sehen Sie, ich glaube, dass dieses gütige Denken in diesem Erlebnis drin liegt. Im Sinne von, dass das der Kompass ist, zu sagen, aha, sei gütig, alles ist gut, es geht weiter, auch ohne dich, aber es geht weiter. Wissen Sie, das ist ein Erlebnis.
Aber Herr Wadefeld, sowas kann man gar nicht erfahren, ohne dass das etwas ändert im eigenen, also tief im eigenen Herzen, oder?
Das glaube ich schon. Also das war nicht Ihre Frage, deswegen sage ich so ungerecht, mich zu fragen, ob ich ein besserer Mensch geworden bin. Ich trage sie, also ja, ich erlebe, dass ich dahin zurückgehen kann und mich seelisch in eine wirkliche, ich will auch gar nicht sagen Beruhigung, weil das klingt dann so sediert, sondern in einen gütigen Zustand hineinversetzen kann, weil ich weiß, es geht weiter.
Ja, aber genau das war der Hintergedanke meiner Frage. Stelle ich mir so eine Erfahrung vor, dass es einen nachher gelassener gegenüber dem Tod macht und gütiger gegenüber Mitmenschen, weil man eher das Ewige im Auge hat und jetzt nicht das kurzfristige, die kurzfristige Wichtigkeit, dass man sich selbst nicht mehr so wichtig fühlt, sondern dass man auch ein bisschen Abschied nehmen kann von seinem eigenen Narzissmus. Also genau. So stelle ich mir so eine tiefe Erkenntnis vor, aber die hat eben dann schon einen starken Impact auf das eigene Leben. Natürlich sind Sie ein besserer Mensch, das war jetzt eine sehr provokante Frage. Das habe ich auch mit einem Schmunzeln gesagt, das Sie natürlich nicht gesehen haben.
Ja.
Aber ich glaube schon, dass so eine Erkenntnis, vor allem wenn sie bleibt, und so habe ich sie verstanden, dass es sie als Menschen ändert.
Ja, also ich will nochmal zurück. Ich hatte Ihnen gesagt, dass ich nach dem ersten Fasten ein ganz anderes, aber eines auf der ähnlichen Tiefe Erlebnis hatte. Und das hat mein Leben wirklich auch verändert. Und zwar, weil ich einfach viel weniger Angst habe. Ich habe eigentlich, um ehrlich zu sein, fast diese Existenzangst, die so irgendwie aus der Materie hochsteigt und dich irgendwie, also mich, sei es jetzt ehrgeizig oder auch hart macht, damit ich ein Ziel erreiche oder so, das habe ich seitdem nicht mehr. Ich habe keine Angst mehr zu verhungern, zu sterben. Ich habe diese Angst verloren. Das ist ein ganz merkwürdiges Phänomen. Und das hat natürlich mein Leben, ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, wo genau, an einzelnen Punkten, aber es hat mein Leben sehr beeinflusst, weil ich weiß, dass ich keine Angst mehr vor dem Tod habe. Und ähnlich ist es jetzt auch. Ich kann Ihnen nicht sagen, wo ich mich verändere. Vielleicht ist es auch noch zu frisch. Aber ich weiß, dass es ein Strom ist, den ich ungeheuer schön finde. Und das, glaube ich, tut schon gut, in einem Schönheitsstrom zu sein, der gar nicht ästhetisch ist, im Sinne von ein großes Fresko oder so, sondern es ist einfach ein schöner Strom, weil er mich ja gnädig macht. Sagen wir es einfach so. Und gleichzeitig habe ich, das sage ich Ihnen aber auch ehrlich, Schwierigkeiten darüber zu reden und zu zeigen, wie stolz ich jetzt darauf bin, dass ich dieses Erlebnis hatte und mich jetzt hier verändert habe oder so. Weil das ist es überhaupt nicht. Weil ich weiß gar nicht, ob ich mich verändert habe. Aber es ist anwesend und gibt mir eine große Ruhe.
Also Gelassenheit, könnte man sagen, oder?
Genau.
Gibt mir große Ruhe. Das ist eigentlich...
Ja.
Das ist eigentlich sehr schön. Da sind wir vielleicht bei Augustinus, den mögen Sie ja. Ne?
Genau.
Unruhig ist mein Herz, bis es ruht in dir. Genau. Aber ich meine, da braucht es jetzt noch einen Gott, aber jedenfalls die Ruhe ist schon da. Ne? Oh ja, das verstehe ich. Die großväterliche Ruhe.
Oh Gott, jetzt fühle ich mich noch älter.
Aber das ist ja auch, aber der Großvater repräsentiert ja auch diese... Wie soll ich sagen, diese Gelassenheit des Alters, den kann man alles fragen, aber er mischt sich nicht mehr ein, er erzieht die Kinder nicht mehr, er ist einfach da, er lässt sich fragen, er nimmt sich Zeit, er hat auch Zeit, aber er muss sich nicht aufdrängen. Also das ist ja eigentlich eine sehr positive Person, bevor der weiße alte Mann schlecht gemacht wurde. Ne?
Natürlich.
Die Großmutter natürlich auch, ja.
Genau.
Aber wir sind ja heute bei den Männern, oder weiß ich nicht. Wir sind halt zwei Männer.
Wir sind zwei Männer, ja. Aber Ihr Begriff vom gütigen Denken, das ist ja auch etwas, das mich, wie gesagt, vielleicht braucht es eine bestimmte Art der Sensibilisierung. Vielleicht hätte ich das Erlebnis auch nicht gehabt, wenn wir vorher, also Sie und ich, nicht über gütiges Denken gesprochen hätten. Wissen Sie so, also was dann genau alles notwendig ist, um ein solches Erlebnis zu haben, damit es eben auch eine Tiefe bekommt, das weiß ich nicht. Aber ich denke darüber natürlich seitdem nach, auch über das gütige Denken und finde das, dass das ein Erlebnis war, das mich dem näher gebracht hat. Ob ich es erreiche, kann ich nicht sagen, aber es hat mich näher gebracht.
Aber der Schlüssel des gütigen Denkens ist ja auch die Demut. Und ich glaube, also wenn mich jetzt jemand fragt, was hat der Wallefeld erzählt von seiner Erfahrung, dann würde ich schon sagen, Sie haben eine Demutserfahrung gehabt, aber nicht Demütigung, sondern Sie haben ihre Rolle erkannt, also auch in der Generationenfolge und also zu sagen, ich darf gehen, das ist so ein ruhiger, gelassener, zufriedener Satz, der mir sehr gut gefällt. Also ich finde, also aus meiner Sicht ist der Schlüssel schon, hat schon was Demütiges und Demut ist für mich eine der wichtigsten Tugenden, gerade in der heutigen Zeit, wo alle Pride nachlaufen, also dem Hochmut und irgendwie die Demut ein ganz unmoderner Begriff ist, den keiner mag, aber den ich unheimlich anziehend finde. Und letztlich ist das für mich ein Zeichen von Selbstrelativierung. Das ist das, was sie erlebt haben. Sie sehen dieses kleine Wesen, der Enkel, und wenn der mal halb so alt ist wie Sie, dann sind Sie sicher schon tot. Entschuldigung, ich will ja nicht nahe treten.
Natürlich.
Für mich natürlich genauso.
Das tun Sie damit nicht genau. Das weiß ich doch.
Aber ich habe einmal einen Patienten tödlich beleidigt, weil ich gesagt habe, Sie haben nicht nur Angst vor dem Tod, Sie werden auch sterben. Das hat der völlig in den falschen Hals bekommen. Ich habe gesagt, nein, nicht gleich, aber irgendwann werden Sie sterben. Aber das war dann schon zu spät. Deswegen muss ich jetzt immer sehr vorsichtig sein, der war richtig schockiert. Auf alle Fälle, jetzt habe ich leider wieder die letzten Sekunden für mich beansprucht, und aber die Zeit läuft, aber ich gebe Ihnen jetzt noch 20 Sekunden für das Schlusswort, weil Sie haben ja diese sensationelle existenzielle Erfahrung oder Offenbarungswissen eingebracht. Wollen Sie uns noch was Abschließendes sagen?
Ja, damit das Ganze nicht zu schwer oder ergriffen wirkt. Ich kann in diesem Erlebnis ganz wunderbar lachen und ich kann auch genauso gut weinen. Aber es ist ein schönes Weinen.
Wobei der Humor ja auch eine wunderschöne Form der Selbsttranszendenz ist. Also das.
Natürlich, ja.
Den Begriff haben wir jetzt noch gar nicht verwendet, aber das ist ein sehr transzendentes Erlebnis, das Sie da hatten. Wow. Also trotzdem ist die Zeit zu Ende, da bin ich jetzt sehr unromantisch. Ja, dann mache ich wieder mal Schluss mit Ihnen, Herr Wallefeld, aber wir machen einfach unverschämt weiter.
Sehr schön, ich freue mich sehr.
Bis zum nächsten Mal, alles Gute.
Tschüss, Herr Bonelli.